unterscheidet nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, herzlich willkommen zum Gegenpressing-Podcast, unserer 13. Ausgabe. Dieses Mal wieder zusammen mit dir, Jonas.
Hallo Sascha, es ist wie immer eine besondere Ehre, zusammen aufzunehmen.
Also neben dir zu sitzen ist eine Ehre.
Das ist ein ganz ungewohntes Gefühl. Sonst sitze ich nackt hier.
Aber ich sagen muss, dass dein Paulaner-Fanshirt-Club-T-Shirt mich leicht verwirrt. Vielleicht kannst du kurz nochmal zu Anfang, du hast mir es vorhin kurz erklärt, aber für unsere Hörer, du bist jetzt neu im Paulaner-Fanclub.
Ja. Besonderer Gruß an die Pauli-Freunde Berkertal als neues Mitglied. Mir eine besondere Ehre, Grüße zu senden.
Wie kam es dazu? Also es ist irgendwie ja das. Also Paulaner ist jetzt, verbindet man jetzt mit bayerischem Bier. Bist ja jetzt dann eher, also fußballpolitisch ferner von Bayern.
Ja, kam über mein Schwiegervater in Spee, möchte ich es mal nennen.
Grüße an Jochen.
Ich als begeisterter Hefeweizen-Trinker, ich würde gern sagen, durch eine kluge Entscheidung reingerutscht, aber es war eher, wie man es kennt, an der Theke ausgetrunken.
Ja, aber ich muss ja sagen, es gab ein komplettes Fanset. Also dein Fan-Polo mit einem Fanclub-Logo hinten drauf, dein Name, Paulaner Runde, Berkertaler Pauli-Freunde, in ja. Paulaner Flaschenöffner.
Ja, eine Medaille.
Eine Medaille.
Und ein Glas. Ein Hefeweizenglas.
Also wir kriegen übrigens kein Geld von Paulaner. Die sind auch nicht gesponsert, auch wenn es jetzt so am Anfang von so einem Podcast jetzt rüberkommt.
Wäre aber schön.
Es wäre schön.
Also wenn das jemand von Paulaner hört.
Herzlichen Dank für eure Spende, die vielleicht bald mal kommt. Aber da müsst schon ein bisschen mehr rüberkommen. Ja, aber Jonas, finde ich schön, dass du auch irgendwie gesellschaftlich Anschluss gefunden hast. Das ist ja nicht immer ganz einfach für dich.
Das stimmt, ich dachte mal außerhalb von der Podcast-Runde sollte ich mal wieder soziale Kontakte suchen.
Ja, das ist, auf jeden Fall empfehlenswert. Es hat sich also ein bisschen angebürgert, dass wir am Anfang so ein paar kleine aktuelle Dinge abhandeln. Was sich bei uns beiden natürlich anbietet, wäre jetzt so letzte Woche Samstag Bayern Dortmund, wobei wir da vielleicht einfach vielleicht einfach den Mantel des Schweigens. Würde auch gerne weitermachen. Was ich aber tatsächlich noch auf dem Herzen habe, und das ist was ich mich schon länger frage und mich jetzt entschieden habe, das tatsächlich in den Podcast mitzunehmen, weil mich es schon länger bewegt. Es ist die Frage, Jonas, und die habe ich dir tatsächlich davor noch nicht gestellt. Ich formuliere es mal plakativ. Lebst du eigentlich in der Kicker-App?
Ja. Ich bin ein Riesenfan der Kicker-App. Ich lebe in der Kicker-App. Er bietet mir alles, was ich zum Leben brauche.
Weißt du, warum ich dich jetzt frage?
Ja, weil ich dir vermutlich viermal am Tag irgendwelche Belanglosigkeiten der Kicker.
Belanglosigkeiten hört sich jetzt so belanglos an, aber es sind ja keine.
Ich teile dir des Öfteren Sachen der Kicker-App mit.
Also wenn ich mal kurz für unsere Hörer das rekapitulieren darf, ich habe versucht, es ist viel mehr, als ich jetzt irgendwie das wiedergeben kann, aber der Jonas hat mir zum Beispiel geschickt neulich, dass die Philippinen gegen die Fidschi-Inseln in einem Freundschaftsspiel 3-2 gewonnen haben.
Young Husband.
Und dass der Spieler Young Husband zum 1-0 für die Philippinen eingenetzt hat, wo ich mich dann schon gefragt habe, also ist schon nett, also ist ja auch wichtig für meinen Fußball-Sachverstand, sowas zu wissen. Aber ich frage mich dann immer, wie der Jonas drauf kommt. Wenn zum Beispiel jetzt sein Namensvetter Jonas für Benfica trifft, dann ist es natürlich klar, da hat er natürlich so einen Toralarm drin, Toralarm Jonas, dass das natürlich kommt, ist klar, aber ich habe jetzt nur noch ein weiteres Beispiel, zum Beispiel war neulich, das hat der Jonas entdeckt, in der Kicker-App, wahrscheinlich in den Untiefen der Kicker-App, dass es bei Paris Saint-Germain einen Spieler gibt, der das Geburtsjahr 0 hat, weil es in der Kicker-App irgendwie nicht erfasst wurde.
Kam das jetzt schon des Öfteren vor danach, war das erste Mal, dass ich es entdeckt habe. bei dem Namen, den du gleich...
Ja, aber meldest du das dann auch, oder?
Nee, ich freue mich
dann einfach, dass die... Ja, aber du solltest es vielleicht mal melden, weil dann kann der Kicker irgendwie auch seine App verbessern.
Ja, vielleicht stellen die mich dann als Mitarbeiter ein. Das ist natürlich cool.
Als Fehlerfinder.
Ja.
Ja. Also so viel...
Sagst du noch, wer das war? Weil das war ja besonderer Spieler. Das war ja der Sohn von George Weah.
Tim Weah?
Timothy, glaube ich, ja. Irgendwie.
Der George von Sohn Weah. Er hat das war da mit dem Geburtsjahr 0.
Also man muss sagen, ich gucke locker 4-mal am Tag die Live-Spiele-Option der Kicker-App an. Einfach nur freue ich mich, wenn eben so Spiele wie von den Philippinen sind.
Es hat schon kranke Züge. Ich muss es wirklich sagen, es hat kranke Züge, weil ich wirklich keinen Menschen, also ich bewundere dich dafür, aber ich kenne sonst keinen Menschen, der auch wirklich, also wenn da steht Philippinen gegen Fidschien sind, dann denke ich mir, okay, lustig, haha, die spielen gegeneinander, aber ich kenne keinen Menschen, der auch noch draufklicken würde und sich die Torschützen anguckt. Aber klar, da kriegt man natürlich sowas mit, dass der Topscorer der Philippinen...
Ich war froh, dass Young Husband seine Torkrise überwunden hat.
So die Karriere schon lang verfolgt.
Und endlich wieder abliefert. Als Spieler. Nee, da sind Sachen, da freue ich mich drüber.
Ja, finde ich auch gut. Was wir auch noch kurz abhandeln müssen, was im letzten Monat, beziehungsweise seit unserer letzten Ausgabe passiert ist. Andi Möller... Wahrscheinlich das Sportfoto des Jahres, hast du es gesehen?
Ja.
Vielleicht kannst du es auch kurz unseren Zuhörern, wer es noch nicht gesehen hat.
Nee, beschreib's erstmal aus deiner Sicht.
Also meine Sicht ist, dass Andi Möller im Zug sitzt und ein Magazin durchblättert und ein Fan hat ihn so von schräg hinten fotografiert und Andi Möller hat in dem Moment des Fotos, hat er eine Anzeige, ich weiß nicht, eine Werbeanzeige in seinem Magazin aufgeblättert, die als Überschrift hat Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Also sein Spruch und er schaut sich's an und das ist natürlich die Meta-Meta-Meta-Ebene einer Werbebotschaft.
Ja, ich wollte erstmal, dass du es beschreibst, weil meine Sicht auf alle Fotos von Andi Möller ist natürlich Andi Möller Gufarreta.
Ja.
Und so hätte ich es jetzt überschrieben.
Wobei, ich muss sagen, Andi Möller hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Habe ich aus dem Panini-Album damals rausgefunden.
Macht es ja nicht besser.
Ja, aber ich habe so eine Grundsympathie, ein Restsympathie für ihn schon noch gehabt, weil er am gleichen Tag Geburtstag hatte. Da kann ich aber auch nichts dafür und er auch nicht.
Andi, die Schutzschwalbe, Möller.
Nachzufragen bei Dirk Schuster. Und was ich mir, du darfst auch gleich, ich weiß, du schnappst schon mit der Atmung, aber ich habe hier so eine kleine Liste, die ich halt abarbeiten muss. Wir waren vorher, haben wir das schöne, den Freitagabend Klassiko, Hannover 96 gegen Werder Bremen zusammen angeschaut.
Derby.
Das Nordderby, der Nordschlager. Was wir da auch, also auf welchen Punkt wir auch gekommen sind, war, ich weiß nicht warum, Crockett,
ja.
Kennt jemand, also ich frage jetzt mal in die Zuhörerrunde, kennt jemand von euch noch das Kinderspiel Crockett? Also es war eigentlich kein Kinderspiel, es war eigentlich hochprofessionell Crockett. Falls es jemand nicht kennt, erklärt euch der Jonas jetzt die Regeln und wie man damit spielt.
Ja, also Crockett ist quasi wie Polo, nur ohne Pferde. Möchte ich es mal. Weil Polo kennt natürlich sicherlich jeder. Man hat kleine, gebogene Tore. Möchte es mal nennen, im Format oder aus dem Material von Heringen, die man beim Zelten benutzt hat, um das Zelt festzumachen.
Sehr schöner Vergleich.
Und da musste man mit einem, sagen wir mal, überdimensionalen Schnitzelklopfer einen Ball durch die Tore eben schlagen. Und wenn man vorbeigeschlagen hat, muss man den Ball eben zurückspielen. Also auch falls jemand so ein Set übrig hat, wenn man das kennt, bitte melden.
Ja, bitte melden. Wir würden gern ein Crockett-Set haben. Weil wir das von unserer Kindheit kennen und wir würden sehr gerne Crockett spielen. Also wieder Crockett spielen. Falls jemand von unseren Zuhörern ein Crockett-Set hat oder vielleicht auch alternativ die genauen Crockett-Regeln kennt, weil da waren wir uns natürlich auch nicht einig. Also wer darf den Kurs stecken? wer darf zuerst anfangen? Wie gibt's Punkte? Da waren wir uns irgendwie nicht so ganz einig. Falls jemand A, ein Croquet-Set übrig hat oder B, die Regeln kennt oder C, A und B gleichzeitig, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch meldet. Und ja, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. gegenpressingpodcast@gmail.com, auf Twitter gegenpressingpodcast oder auf Facebook unter der gleichnamigen URL.
Vielleicht ist es ja auch so ähnlich wie beim Skifahren. Weißt du, wo immer ein Trainer dann...
Ich kann nicht Skifahren.
Ja, aber wo beim professionellen Skifahren, wo immer ein Trainer, ein Nationaltrainer den Kurs dann absteckt.
Ach so, das ist
weißt, vielleicht ist es ähnlich so beim Croquet.
Und das heißt, dass der den Kurs zuerst schießen muss, dass der dann auch so die Augen zumacht und so, dass du durchfährst.
Ja, nehm ich an, so. Also ich möchte dann auch noch einen Hashtag etablieren. Die nächsten Olympischen Sommerspiele sind wo?
In Crockethausen.
Crockett muss olympisch werden.
Crockett muss olympisch. Hashtag Crockett for Olympia.
Ja.
Hashtag Crockett, K-R-O-C-K-E-T. Hashtag Crockett for Olympia. Beteiligt euch, wenn ihr auch dafür seid, dass Crockett olympisch werden muss. Wir finden, es ist Zeit, weil Crockett lange Zeit unterschätzt wurde.
Es ist auch sicher, dass Sascha und ich dann im krockischen Paarlauf starten werden.
Ja.
Ja, wollen wir noch mal ein bisschen zu Fußball? Und ich möchte dann auch noch mal abseits vom Fußball gehen. Aber erstmal diese Woche, ich glaube, es war Mittwoch, ein neuer Trainer, Neuzugang in der Bundesliga, ein altverdienter Profi. Der Helikopter Vahid Hashemian, Trainer von Hamburg 2.
Was? Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Der Hubschrauber.
Der Helikopter.
Nicht Helikopter, Hubschrauber.
Der Hubschrauber ist zurück.
Der kongeniale Partner von Peter Madsen.
Von Peter Madsen und Thomas Christiansen.
Wow. Von HSV 2.
Ja, weil der...
Also da geht jetzt alles drunter und drüber.
Weil der Tietz ja jetzt Trainer der ersten Mannschaft ist. Der war ja vorher Trainer der zweiten Mannschaft. Ja. Mussten ja wir nachziehen.
Ja, aber wo kam der her? Also, weit.
Ist von ganz oben gelandet.
Also eine Top-Down-Lösung.
Ja. Also hat mich sehr gefreut.
Und mich verwundert.
Das andere natürlich müssen wir heute erwähnen, ist zwar ein bisschen...
Also wir müssen vielleicht kurz dazu sagen, es wird zumindest jetzt am Anfang ganz kurz, vielleicht auch ein bisschen abseitig vom Fußball. Das ist aber dem geschuldet, dass Jonas und ich heute seit langer Zeit mal wieder zusammen auf einem Fleck sind und wir ja, also viel Sport gucken mussten.
Ja, der Papa hatte halt nur einen Sender.
Der Papa hat nur einen Sender.
Der Papa hat nur einen Sender. Und klar, das wissen alle so sportbegeisterten Menschen wie wir. Es ist gerade natürlich das Golf Masters in Augusta.
In Georgia übrigens, Bundesstaat Georgia.
In Georgia.
Wie alle wissen.
Und Bernd Wiesberger, der Gregor Schlierenzauer des Golfsports, ist noch vorne dabei, schafft den Cut.
Der Austrian Dynamo.
Schafft den Cut. Ja, wir sind morgen wieder dabei, auf der dritten Runde.
Er schafft übrigens den Cut und Martin Keimer ist wirklich an der Grenze, so wie auch Bernhard Langer.
Tiger Woods.
Tiger Woods kämpft. Aber Bubba Watson natürlich auf jeden Fall.
Hendrik Stenson. Ja, also.
Geheimtipp. Also ihr habt es zuerst gehört, Hendrik Stenson wird auf jeden Fall noch einen Run machen auf Platz 1. Oder zumindest Platz 3. Also sich nicht das grüne Jackett, aber vielleicht das
gelbe Trikot des Golfsports.
umschließen kann. Naja, wir kommen jetzt zum Fußball.
Sollten wir vielleicht, ne? Ja, weil viel mehr Golfkompetenz haben wir ja auch nicht.
Ja, ist schon einiges da. Jonas, du hast den Kultspieler mitgebracht.
Oh ja, wunderbar. Ich habe es dir schon angekündigt, ich habe mich die ganze Woche schon drauf gefreut, weil entweder errätst du ihn nach 5 Sekunden oder gar nicht. Mein Tipp.
Das hast du mir ja schon seit 2 Wochen, glaube ich, prophezeit.
Ja, ich muss vorher sagen, wir haben ja heute wieder eine Spezialausgabe.
Ja, das müssen wir vielleicht dazu sagen. Immer wenn der Jonas und ich uns treffen, haben wir eine Spezialausgabe. Wir planen heute mit einem Kultspieler. Die steile These fällt leider aus für alle Freunde der steilen These. Und wir haben ein bisschen ausführlicheres Schwerpunktthema, so wie wir es schon mal in Ausgabe, weiß ich nicht mehr, hatten, als wir von unseren persönlichen Fußballerlebnissen erzählt haben, wo wir auch sehr viele Rückmeldungen bekommen haben, dass das wohl gut ankam. Sowas Ähnliches wollen wir halt auch machen, aber nicht rein auf allgemeinen Fußball bzw. Vereinsfußball bezogen, sondern wir wollen da eher Richtung WM schauen. Aber der Kultspieler.
Genau.
Kommt zuerst.
Und da habe ich mir was ausgesucht, was auch so ein bisschen Richtung Nationalmannschaft geht, aber eben nicht so, dass man gleich weiß, wer es ist. Wir nominieren ja weiterhin noch Team Gegenpressing und ich dachte mir heute, in unserem System natürlich die wichtigste Position, wie es in jedem System sein sollte, ist der Libero. Und da habe ich mir ihn überlegt. Und er war im EM-Kader von 1992. Deswegen fallen halt gleich so Leute wie Matthias Sammer und sowas weg, um vorwegzunehmen.
Hätte ich auch gewusst, dass er nicht im
Kader war. Und seine besondere Nationalmannschaftsstory ist, er hat 92 drei der fünf deutschen Spiele von Beginn an als Libero gemacht. Das waren aber die drei Gruppenspiele. In den K.O.-Spielen kam er gar nicht mehr zum Einsatz, weil er dafür grobe Abwehrfehler verantwortlich gemacht wurde. Unter anderem bei dem Spiel gegen die Niederlande und danach auch nie wieder für Deutschland gespielt hatte.
Quasi der Jens Ramme von Westdeutschland.
Sozusagen. Er machte danach nie wieder ein Spiel.
Also Libero.
Libero.
Deutscher Nationalspieler Libero.
Genau. Geboren in Frankfurt am Main.
Also er müsste ja eigentlich relativ jung gewesen sein, 92, weil sonst wäre er wahrscheinlich in unser 90er-Muster.
Genau, also geboren 22.09.1965, dementsprechend 52 Jahre alt, in Frankfurt.
Also jetzt 42, nicht 92.
Genau, nein, jetzt 52. 1,82 Meter groß, Libero. Und seine Stationen als Jugendlicher waren der VfR Bockenheim. Klar, immer schon Talentschmiede gewesen.
Ja, kann.
Und danach ist er gleich zur Eintracht gegangen. Gibt ja nicht mehr viel. Eintracht war auch schon seine herausstechende Station. Hat von 1984 bis 1996 336 Spiele für die Eintracht gemacht. Dabei 26 Tore. Hast du schon eine Idee?
Glaube ja, aber also wenn es der nicht ist, dann wüsste ich nicht, wer es sonst sein sollte.
Ja, dann sag mal.
Also, es ist jetzt natürlich doof, wenn ich es jetzt verrate, weil dann kann niemand mehr mitraten. Wie können wir das umgehen, ich sag das mal kurz ins Ohr. Okay, es ist nicht Charlie Curve.
Nein.
Es ist nicht Charlie Curve. Wer hat denn so viele Spiele für die Eintracht gemacht?
Gut, ich mach mal weiter.
Mach weiter, ja.
Ich möchte aber mal mit seiner, untypisch sonst, was macht er heute? Möchte ich jetzt schon sagen, weil ich das schön fand. Also er ist heute, weil es jetzt passt, fester Bestandteil der Charlie Körbel Eintracht Frankfurt Fußballschule. Wie ungefähr jeder Ex-Profi ist er der Fußballschule. Und er ist Trainer der E2 Junioren, der SV Blau-Weiß Ginnheim, weil da sein Sohn als, wie ich mir hab sagen lassen, begnadeter Zehner.
Hast du dir sagen lassen?
Die Fäden zieht, also,
du kennst die Leute da,
das ist sehr gut. Ich habe mir ein Beispiel, hier ist letztes Mal wirklich reingebissen in die Aufgabe und habe da vor Ort natürlich recherchiert, sein begnadeter Zehner. Er war als Trainer, ist er nie so wirklich durchgestartet, er war mehrfach Co-Trainer bei den Offenbacher Kickers, beim großen Erzrivalen der Eintracht. Und sonst Trainer nur bei Germania 1911 Enkheim.
Ja, denn Libero bei Frankfurt, bitte. So lange.
Möchtest du seine weiteren Stationen noch?
Sehr gerne.
Er war nach der Eintracht von 96 bis 97 bei Brescia Calcio, also hat noch eine Auslandserfahrung gemacht. Danach beim größten aller Vereine.
Schalke 04.
Dem Beispielverein 1909 aus Dortmund. Danach hat er es gewagt, zum Erzrivalen der Eintracht zu wechseln, nach Offenbach, und hat dann seine Karriere ausklingen lassen beim KSV Kleinkarben.
Frankfurt und dann. Wie lang war der bei euch?
Bei uns war ein Jahr, 98 bis 99.
Okay, hat sich also nicht durchgesetzt.
In der Post-Feiersinger-Ära.
Ich wollte gerade sagen, das war nicht Volker Feiersinger.
Ja, in der, seiner Nationalmannschaftskarriere, er hat 9 Spiele für die U21 gemacht und eben von 1990 bis 92 14 Spiele in der A-Nationalmannschaft, aber nach der EM 92 nichts mehr. Gut, es ist, meine Rechnung ist aufgegangen, du bist nicht drauf gekommen.
Also du hast ja gesagt, entweder ich komme sofort drauf oder halt nie.
Genau.
Kannst du mir irgendwie noch einen anderen, vielleicht irgendwie einen Tipp geben, wie man irgendwie doch, weil das ist echt, das ist nicht so einfach. Also jetzt nur die Station.
Ich kann dir seine Initialen noch sagen.
Ja, mach mal.
MB.
Dann würde ich gerne lösen.
Ja.
Money Bins.
Money Bins?
Money Bins. War der so lange bei Frankfurt?
Ja. War sein Station. Und ich fand, dass sie ihm irgendwie...
Also Binz war, was, er wurde für Abwehrfehler verantwortlich gemacht und hat deswegen nie wieder ein Nationalspiel gemacht.
Genau, er hat die deutsche Nationalmannschaft hat bei der EM 92 in der Gruppenphase gegen Holland gespielt, da verloren und da wurde er, oh Mensch, der Binz, die alte Pfeife, die kann ja gar nichts.
Zu Recht.
Und danach hat er in den beiden K.O.-Spielen, also im Halbfinale und im Finale, gar nicht mehr gespielt. Und danach hat er auch kein Spiel mehr für die Nationalmannschaft.
Und dann kam Dennis Steinemeier und er hätte stoppen können.
Er hätte stoppen können. Also Manny Binz hätte das Finale gewonnen, bin ich sicher. Ja. Aber das fand ich schön, weil das so ein Spieler war, den man eben nicht direkt auf dem Schirm hat. Aber wenn man so das mit Frankfurt in Verbindung bringt, so hätte man es vielleicht halt. Manny Binz.
Ja, also...
Und wie gesagt, in 10, 15 Jahren, sein Sohn ist der,
wie heißt der,
Zehner.
Wer war der Vater von Jaden irgendwas?
Der Kortinets.
Jaden Kortinets. Vielleicht spielen die zusammen mal irgendwann.
Wäre schön. Würde ich mich freuen.
Ja. Schwerpunktthema. Wie gesagt, wir haben heute eine besondere Ausgabe, weil wir gerne, wenn wir zusammen sind, auch über Themen gerne länger sprechen und wir haben uns heute ausgesucht das Thema Nationalmannschaft, weil wir ja die WM 2018 in Russland vor der Tür stehen haben und es für uns eigentlich eine schöne Gelegenheit ist, mal für uns selber das Thema Nationalmannschaft Revue passieren zu lassen, wie wir dazu stehen, was wir für Erlebnisse haben und was uns eigentlich diese Nationalmannschaftsspiele so bedeutet haben im Verlauf unserer Fußball-Fan-Karriere. Wie gesagt, analog zu unserer damaligen Ausgabe mit unseren Fußballerlebnissen, wo wir die Nationalmannschaft bewusst ausgeklammert haben. Und wir haben uns ein paar Kategorien aufgeschrieben und ich würde einfach direkt kalt einsteigen, Jonas. Was war denn dein erstes bewusst erlebtes Turnier mit der Nationalmannschaft, also mit der deutschen Nationalmannschaft? Was hast du so bewusst mitbekommen?
Ja, das war die WM 1994 in den USA. Und das Prägendste da war natürlich diese Tradition, die es heute leider nicht mehr gibt, dass die Nationalmannschaft vorher eine CD aufgenommen hat. Als Sänger zusammen mit den Village People damals.
Sag mal deinen Jahrgang kurz.
1987.
Das heißt, du warst ja 7.
Ja. Ja, mit den Village People, Far Away in America hieß die CD, war in guter Tradition, unter anderem vorher natürlich legendär Fußball ist unser Leben, die 74er Weltmeister. 78 mit Udo Jürgens. 86 mit Peter Alexander, 1990 wieder mit Udo Jürgens.
Ich hoffe, das ist rausgeschrieben und du weißt es nicht auswendig.
Nein, ich habe es mir rausgeschrieben, du siehst den Zettel.
Ich kann deine Schrift nicht lesen.
Ja, nee, war gewusst natürlich. Nee, aber das war so das Prägendste. Ich habe mir aber den Kader ausgedruckt nochmal, fand ich ganz interessant, weil ja 97 auch so, sag mal, eine Nachbetrachtung noch damals so eine Schimpf- und Schande-WM war es, ihr seid rausgeflogen.
Jordan Lechkov.
Nach 1990 waren wir ja auf Jahre unbesiegbar mit den DDR-Fußballern, wie wir alle wissen. War in der Vorrunde schon, haben wir überragende Gegner gehabt, 1-0 gegen Bolivien im Eröffnungsspiel damals als Weltmeister. Gegen Spanien 1-1 und dann im entscheidenden Gruppenspiel Südkorea 3-2 geschlagen. ja, um dann gegen Belgien weiterzukommen, 3-2, und dann gegen die überragende bulgarische Auswahl mit Jordan Lechkov, Christos Deutschkov rauszufliegen.
Aber hast du da irgendwie konkrete Erinnerungen noch dran, oder hast du die, also kannst, siehst du dich selber noch vom Fernsehen, oder was hast du da für Erinnerungen dran?
Ja, ich weiß noch, ich hatte das Trikot der von dieser WM, und das war für mich immer noch, sagen wir, das schönste Nationaltrikot, was wir je hatten, dieses weiße Trikot mit oben am über die Schultern, am Kragen, diese schwarz-rot-gold Farben, sagen wir mal, in dieser Rautenform. Das war, da kann ich mich noch konkret dran erinnern. Und natürlich, das müsste, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, auch die WM gewesen sein, wo Stefan Effenberg die Stinkefinger-Affäre rausgekramt hat, wo er deutschen Fans oder Reportern beim Training den Stinkefinger gezeigt hat. Also das ist mir irgendwie noch zu dieser WM eingefallen. Und wenn man sich den Kader mal anguckt, der WM 94, da ist natürlich...
Will man nicht sehen.
Also an sich, naja, an sich schon ein riesen Kader. Also fragt man sich, wie die Truppe rausgeflogen ist. Mit Martin Wagner zum Beispiel vom FCK.
Zaubermaus. Maurizio Gaudino.
Maurizio Gaudino.
Struns.
Struns.
Also Riedle, der Stürmer natürlich Weltklasse. Kirsten, Klinsmann, Kunz, Riedle, Völler.
Ich glaube, das Problem war...
Wie du da ein Spiel verlieren kannst.
Das Problem war Berdi Vogts als Nationaltrainer, glaube ich. Allein die Torwartposition. Ebner, Kahn, Köpke. Will man da machen.
Gut, aber Berdi Vogts hat natürlich da irgendwie getestet, um natürlich 2 Jahre später sein Meisterschick zu machen.
Das ist ganz klar.
Was übrigens mein erstes tatsächliches Erlebnis war mit Fußball, Nationalmannschaft. Ich habe 1996, also 94 habe ich überhaupt keine Erinnerung, da war ich, keine Ahnung, da habe ich gar nichts. 96 war...
Da musst du jetzt aber auch sagen, was für ein Jahrgang du bist.
Ich bin 88, ja. Ich bin ein Jahr jünger als du. Ole ole. Natürlich deutlich jünger aussehe. Aber 96 war bei mir so das erste richtige Jahr, wobei ich da auch tatsächlich eigentlich nur ans Finale eine richtige Erinnerung habe. Ich habe die Erinnerung, wie mein Held Mehmet Scholl ausgewechselt wird gegen Olli Bierhoff, was natürlich ein Skandal war, weil ich ja, bepöbelt habe, glaube ich.
Sicher.
Und ich habe im Kopf, dass Tschechien halt gut war, und ich habe im Kopf, dass der Torwart
Petr Kuba
hieß. Und ich habe einfach, also ich habe zum Beispiel den Ausgleich von Olli Bierhoff habe ich überhaupt nicht im Kopf, aber ich habe das Siegtor, wie Petr Kuba versucht, diesen Ball zu fangen und der dann irgendwie neben Pfosten reingeht, das habe ich komplett im Kopf. Aber sonst habe ich von dem Turnier nichts real erlebt, also bewusst real erlebt. Die ganze Elfmeterschießen, England-Geschichte, glaube ich, also ich würde behaupten, dass das alles später kam, dass man das halt gesehen hat mehrmals, dass ich es aber nicht bewusst erlebt habe.
Doch, das war für mich tatsächlich das Highlight-Spiel gegen England, aber aus einem anderen Grund. Das weiß ich noch. Meine Eltern wollten an dem Halbfinalabend unbedingt essen gehen. Und meine Schwester und ich mussten mit. Und da waren wir bei einem...
Hast du nicht protestiert?
Ja, doch sehr. Und da waren wir bei einem befreundeten Chinesen. Das ist ein Freund von meinen Eltern, ein chinesisches Restaurant. Und da durfte ich in der Küche mit den Köchen zusammen das Halbfinale gucken. Auf der Arbeitsplatte gesessen, das Halbfinale gucken. Und das war das schönste Elfmeterschießen ever, weil ungefähr jeder Elfmeter sowohl von Deutschland als auch von England einfach oben in den Winkel geschossen wurde. Jeder Elfmeter ist hoch ins Eck gegangen. Bis auf der von Southgate, der hat natürlich versägt. Aber alle anderen vorher, das ging ja auch irgendwie über 6, 7, 8 Schützen, ja, sind alle oben in den Winkel gegangen.
Also ich glaube, mit dem Elfmeterschießen habe ich die größte Erinnerung eigentlich nur daran, dass es später dieses Football's Coming Home Lied bzw. Video gab, wo dann auch der dieser Reporter eingespielt wird, der sagt, Southgate, oh Gott, und dann hält er und irgendwie, ja. Also ich glaube, das ist die einzige Erinnerung, die ich habe. Wie gesagt, da war ich echt, das Finale habe ich vor Augen, aber davor habe ich nichts so richtig mitbekommen. Und meine erste, nein, das stimmt auch nicht, 98 war dann so, habe ich eigentlich überhaupt keine Erinnerung, außer dieses Viertelfinalspiel gegen Kroatien. Ich habe vor Augen, dass Davor Šuker einfach, wie viel Tore gemacht, 2 oder 3 Tore?
Ich glaube 2, aber.
Auf jeden Fall stand es 3-0 und Christian Wörns hat rot. Das habe ich noch vor Augen. Diese Grätsche, ich glaube, das war auch gegen Davor Šuker. Die habe ich noch vor Augen. Und sonst habe ich an 98 halt die Finalerinnerungen, als dass Zidane da einköpft. Sonst halt auch nicht. Und meine erste richtige, komplette Erinnerung an, also, dass ich ein Turnier komplett bewusst verfolgt und erlebt habe, war tatsächlich die EM 2000.
Du Armer.
Ja, das war tatsächlich stimmt. Aber dafür weiß ich nur alles. Also ich weiß, dass Mehmet Scholl das einzige Tor geschossen hat für Deutschland in der Vorrunde, beim 1-1 gegen Rumänien. Ich weiß, dass wir, glaube ich, 0-0 gegen Holland gespielt haben und dann im letzten Gruppenspiel katastrophal gegen eine B11 von Portugal, Stichwort Sergio Conceição, 0-3 untergegangen sind. Und das ist so meine erste bewusste Erinnerung an also eine komplette Erinnerung an ein Turnier mit der Nationalmannschaft.
Ja, dann nochmal Grüße an die Gegenpressin Erich Rebeck als Trainer der 2000er Truppe.
Ja. Du kannst keinen besseren auswählen.
Kann man nicht, nein. Nee, aber das ist wirklich ganz spannend. Also ich habe an 94 so auch keine weiteren. Also ich weiß noch, dass der Letschkopf das Ding eingeköpft hat.
Da habe ich nicht mal Videos vor Augen.
Aber so bei mir ist es tatsächlich 96 so das erste richtig bewusste Turnier, wo ich gesehen, also ich Köpke im Gruppenspiel gegen Italien, wo er den Elfer hält, weswegen wir im Prinzip dann mit dem 1-1 erst weitergekommen sind.
Was, 96?
Hm?
Da habe ich überhaupt keine.
In Manchester.
Ach ja, dann.
Theater of Dreams.
Ja, dann.
Nee, das war, bei mir war das 96.
Warst du denn schon mal im Stadion bei der Nationalmannschaft?
Nee. Reizt mich auch nicht, muss ehrlich sagen. Also, früher vielleicht, so als kleiner Bub, da hat sich aber nicht ergeben, aber heute würde mich das gar nicht reizen. Wie geht's dir denn? Warst du schon mal in der Nationalmannschaft? Schon mal?
Ja, ähnlich. Also, gleich. Ich war auch noch nie. Es gab damals, also bei mir war immer das nächste Stadion Stuttgart früher. Da hätte es schon ab und zu die Möglichkeit gegeben. Wir hatten, ich glaube, sogar 2 oder 3 Freundschaftsspiele gegen Brasilien irgendwie so. Aber ja, es hat sich tatsächlich auch nicht ergeben und es war auch nie so die richtige, was soll ich sagen, ich habe es nie so geil gewollt, dass ich jetzt unbedingt ins Stadion wollte. Was ich schon gern gemacht hätte, glaube ich, wäre mal bei einem Turnier, also bei einem Turnierspiel, EM, WM, im Stadion gewesen, bei einem Deutschlandspiel. Aber da, das habe ich auch nie verfolgt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mich um Karten beworben hätte, weil es war ja auch schon zu unserer Zeit relativ schwierig, da an Karten zu kommen, beziehungsweise vor allem teuer. Und deshalb hat sich das für mich die Frage eigentlich gestellt, da irgendwie Ambitionen zu hegen, da mal ins Stadion zu gehen.
Aber ist für dich das, sagen wir mal,
also ich, um es kurz abzuschließen, ich habe, also meinen Punkt abzuschließen, ich habe da auch gefühlt nichts verpasst. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, Mensch, ich wäre aber gerne mal gewesen. Nee.
Aber ist das für dich so? Also ich weiß ja unsere Zuhörer nicht, deswegen hole ich jetzt mal aus. Du fährst ja auch schon ab und an mal mit den Bayern Champions League auswärts. Weiß ich ja. Ich fahre ja auch ab und an mal mit dem BVB. Also mit der Nationalmannschaft hatte ich das nie so gereizt, wie jetzt so, ach geil, wir ziehen jetzt mit den Bayern, du hast ja heute erzählt. Wenn ihr Liverpool gezogen hättet jetzt im Viertelfinale, wärst du gern zum Beispiel wieder gefahren. Mit der Nationalmannschaft hatte ich das nie so der Reiz gepackt. Der Schlachtenbummler-Reiz, weiß mal.
Nee. Ja, wobei, also kann es auch schwer vergleichen, weil zu der Zeit, als ich tatsächlich mit Bayern, also mit meinem Verein, auswärts gefahren bin oder auswärts geflogen bin oder wie auch immer, Da war eigentlich schon meine Nationalmannschaftsliebe insoweit abgekühlt, dass ich jetzt nicht gesagt habe, ich muss da unbedingt hin. Das ist, glaube ich, wenn man jünger, also als ich jünger war, war das anders. So mit, sagen wir mal, 15 oder so. Da ist es schon anders, dass du mal sagst, hey, ich will schon irgendwie mal die Nationalmannschaft sehen. Aber dieses Auswärtsspielgefühl, das du mit deinem Verein hast, das habe ich jetzt bei der Nationalmannschaft nie vermisst, dass ich gesagt habe, ich muss da jetzt mal hin. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich glaube, da kommen wir später, glaube ich, noch dazu. Hatte ich jetzt nicht. War es bei dir anders oder so?
Nee, aber da, ja. Nee, hatte ich nicht. Aber auch, da kommen wir nachher noch zu. Weil ich sowieso mittlerweile kein Verhältnis mehr zur deutschen Nationalmannschaft habe.
Dann lassen wir das mal zurückstellen und machen wir was Positives weiter. Ich habe noch als Kategorie notiert, dein bestes Erlebnis oder unser bestes Erlebnis mit der Nationalmannschaft, also wie gesagt nicht im Stadion, sondern der Moment, in dem man sich am ehesten oder wo man der krasseste Fanboy der Nationalmannschaft war, weil es einfach, ja, weil es einfach der bewegendste, eindrücklichste Moment war, in dem Fanleben eines Nationalmannschaftsanhängers. Was hast du dir da notiert?
Ich muss sagen, das ist mir wirklich schwer gefallen. Ich habe zuerst notiert, das Namensaufen beim Confed Cup 2005 im Vorfeld der WM.
Erzähl was drüber.
Muss ich sagen, ja, ich weiß noch, da haben wir Namensaufen gemacht. Brasilien gegen Deutschland.
Du hattest Ronaldo.
Man musste von jedem Team einen
ziehen. 98.
Nee, 2005.
Ach, 2005.
Vor der WM 2006.
Da war, ja, okay, du warst 18. Da darfst du Namensaufen machen.
Da mussten wir von jedem Team einen ziehen und ich hatte Ronaldinho bei Brasilien. Ist natürlich komplett verheerend ausgegangen, muss man sich nichts vormachen. Dachte aber, ja, das kann es ja nicht sein. Und bin dann nochmal ein bisschen in mich gegangen. Und dann habe ich mich erinnert, und das ist nicht ein Moment, sondern so ein Prozess gewesen, von der den Playoffs in der zur WM 2002 gegen die Ukraine, wo das Hinspiel so verheerend 1-1, ja, also in Anführungsstrichen verheerend 1-1 ausgegangen ist.
Und alles schon Spiel war 4-2, glaube ich.
4-1?
4-1.
War das Rückspiel, wo man schon nach dem 1-1 den Abgesang auf den deutschen Fußball gesungen hat.
Und dann kam Michi B.
Und dann kam im Turnier natürlich auch, weil das ist
dieser immer eine Turniermannschaft.
Dann kam Olli Kahn auch noch im Turnier, der ja im Prinzip jedes Spiel gewonnen hat, bis auf dann das Finale. Das war so ein bisschen tragischer Held dann. Aber so dieser Prozess war, glaube ich, so, wo ich am meisten so auch mal mit der Nationalmannschaft
gespielt habe. Obwohl das ja eigentlich schon eine Rumpeltruppe war.
Absolut, es war eine absolute Rumpeltruppe. Also man fragt sich auch.
Da war Jens Nowotny, glaube ich, in der Stammelf.
Marco Bode auch.
Marco Bode hat damals gegen Kamerun in der Vorrunde das entscheidende 1-2-0 gemacht, dass wir auch beide gekommen sind.
Ja.
Das weiß ich noch.
Also das war, ich weiß auch noch, das Spiel gegen Irland.
Ah, Robbie Keane mit seinem geilen Jubel.
Wo wir auch gefühlt schon 9-0
hätten. 1-1 war das,
oder? Ja, wo wir gefühlt 9-0 hätten hinten liegen müssen, aber der Kahn halt alles gehalten hat, das Tor gekommen ist. Ja, du weißt, ich singe sonst nie Loblieder auf irgendwelche Spieler von Bayern. Das vermeide ich normalerweise, aber das war so von diesem Spiel in den Playoffs gegen die Ukraine.
Die Geburt des Titanen.
Bis zum Finale gegen Brasilien war das schon so wahrscheinlich das so, wo ich am meisten so mit der Nationalmannschaft mitgefiebert habe.
Ja, das also 2002 ist bei mir auch so ein Ding. Ich habe tatsächlich ein anderes Erlebnis, ein persönlicheres Erlebnis mit der 2002er WM. Klar, dieses ganze, also ich habe bei der 2002 WM habe ich tatsächlich zu fast jedem Spiel irgendeine persönliche Geschichte, an die ich mich noch erinnere. Aber die lustigste Geschichte war eigentlich beim Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien. Klassisches 8-0. Miroslav Klose, glaube ich, gerade 4 Hütten
gemacht. 4, glaube ich.
4, genau. Und ich weiß noch, dass wir damals mit der Familie, ich war ja 14, dass wir damals auf irgendeine Hütte gegangen sind mit 30 anderen Familien. Und waren wir so eine Hütte im Allgäu oder sowas. Ich keine Ahnung wo. Und es waren auch viele Männer dabei, unter anderem mein Vater, der natürlich auch unbedingt das Spiel sehen wollte. Und auch andere Väter. Und wir hatten dann dabei, also da gab es ja keinen, da gab es keinen Fernseher, es war nicht so, dass es auf den Hütten damals schon Fernseher gab oder so. Da hat irgendjemand einen Fernseher mitgebracht, so einen Satellitenfernseher, der war, glaube ich, also 10 Quadratzentimeter groß, also wirklich.
0 Zoll?
0 Zoll, 10 Quadratzentimeter groß und schwarz-weiß. Und du musstest halt so wirklich noch die Antenne einstellen.
Oh, groß.
Und du hast halt auf dieser Hütte schwarz-weiß mit der Antenne einstellen. Es musste immer so ein Kind an der Antenne stehen, dass halt irgendwie der Empfang immer da war. Und da haben wir das 8:0 gesehen. Und es war echt eindrücklich, weil es, obwohl es so erschwerte Bedingungen waren, saßen trotzdem die ganzen Männer, es waren tatsächlich nur die Männer, sorry, damals waren es halt die Männer, saßen alle vorm Fernseher und wollten einfach dieses scheiß Spiel sehen. Auch wenn es ein Kackspiel gegen Saudi-Arabiens Öffnungsspiel war, es wollten alle sehen und wir saßen da, wir haben den Fernseher auf so einen kleinen Stuhl gestellt und saßen da so im Halbkreis davor. Es war für mich damals als 13-, 14-Jährigen ist doch einfach ein großes Erlebnis, dieses Spiel zu sehen und du gewinnst 8:0 und eigentlich war das Ergebnis auch weitrangig, weil einfach dieses Gemeinschaftsgefühl in dem Moment auf dieser Hütte bei 50.000 Metern oben hat einfach irgendwie zusammengeschweißt. Es war ja für mich damals sehr eindrücklich. Und das wäre so ein Erlebnis, das ich da in die Runde werfen würde. Mein zweites, ich konnte mich tatsächlich zwischen den beiden nicht entscheiden, mein zweites war bei der WM 2006 in Deutschland. Und zwar das Viertelfinale gegen Argentinien, weil wir damals einen Fußballausflug hatten. Wir waren damals 18 und hatten einen Fußballausflug bei Dresden, irgendwo Pirna, Dresden, irgendwo, verzeiht mir alle Ostfreunde. Ostfreunde seien gegrüßt. Wir haben wirklich sehr viele Ostfreunde, die uns auch hören. Da waren wir auf einem Neustadt hieß es, Neustadt. Und die haben das Turnier ausgerichtet und dann war natürlich bei sengender Hitze im Juli damals, wurde auch das Viertelfinale gegen Argentinien übertragen.
War das schon Großleinwand? War das schon?
Ja, so es war Leinwand.
Das war so der Anfang der Public Viewing.
Ja, genau. Ja. Und ich weiß nur noch, dass ich, also es gab in Neustadt damals am Sportplatz, gab es mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu gucken, einmal auf Fernsehern, einmal auf Leinwand. Und ich war in dem kleinen Zelt, wo die Leinwand stand, mit dem Beamer. Und das Problem war, dass die Leinwand halt ungefähr, 5 Sekunden, vielleicht noch 3 Sekunden hinterher war. Weil Verzögerung durchs Bild und so weiter. Und dann kam es natürlich zum Elfmeterschießen und in der Kneipe, die daneben war, die das Fernsehbild hatte.
Die haben schon gejubelt.
Die haben natürlich schon immer gejubelt und du wusstest halt, das war eine ziemliche Scheißsituation, weil wenn jemand angelaufen ist und hat geschossen, also bei uns ist er angelaufen und drinnen haben sie schon gejubelt oder geschrien, hat uns aber dann in dem Moment eigentlich nicht gestört, weil das Erlebnis einfach so geil war. Ja, war leicht zeitversetzt, aber trotzdem, die WM 2006 war schon Sommermärchen hin oder her. Hate it or love it, aber es war schon geil. Es war schon geil.
Also ich möchte es nicht missen. Mal so, es war schon.
Also 2002 weiß ich noch, dass ich mit den Nachbarsjungs und mit den Inlinern und selbstgebastelten Deutschlandfahnen in die Innenstadt gefahren bin, auf Inlinern, und uns da dem Autokorso angeschlossen haben.
Also kommt von dir eigentlich diese Unart, dass man sich jetzt so Deutschlandfahren ans Auto steckt, um die dann bei 100 auf der Autobahn
wegkriegen?
Da bist du eigentlich schuld dran, weil du das auf Inlinern, sagen wir mal.
Nein, ich muss dazu sagen, meine Mutter ist Schneiderin und das war natürlich dankbar, weil die hat uns natürlich alles geschneidert. Und so, die hatte also so Filzstoffe übrig und dann so Filzstoff, schwarz-rot-gold, schwarz-rot-gelb Fahnen genäht und hat die auf
schwarz-rot-geil
und hat die auf, es war so die Prä-Oliver Pocher-Ära und hat die uns auf so Holzstöcke, die wir halt irgendwo im Wald gefunden haben, hat die uns drauf gemacht und mit denen sind wir halt auf Inlinern in die Stadt gefahren. Das war schon gut. Hat Spaß gemacht. Wir haben keinen Autokorso gemacht.
Wir?
Mit 3 Autos im Ort.
Ich sag mal so, 2006 war ich meistens nach den Spielen war es besser, dass ich mich keinem Autokurs
mehr. 2.6 jetzt, aber ich meine, ich bin 2.6 bin ich auch mit Inline rumgefahren mit 2.2.
2.2, nee.
Und 2.6 Argentinien?
2.6 Argentinien, weiß ich noch. Da haben wir ja Abi gemacht. Ist jetzt Nee, 2.5 haben wir Abi gemacht.
Hast du nicht 2.5 Abi gemacht? Ich habe 2.8 Abi gemacht, du hast ein Jahr früher gemacht.
Ja. Dann war das aber in der Abi-Zeit. und das weiß ich noch, da hatten wir Kirmes im Ort.
Also warst eh schon völlig jenseits von Gut und Böse.
War ich. Und da haben wir mal, gehen wir uns bei der Kirmes immer einen Stützpunkt bei einem Kumpel, der hatte damals, also damals hatten wir es, der hatte eine eigene Wohnung schon. Und da haben wir uns immer das ganze Wochenende bei dem eingezeckt. Einkaufspreis waren 2 Kisten Bier, dass man da schlafen durfte. Und da haben wir Argentinien Deutschland geguckt.
Hattet ihr auch, also ne, andersrum, wo hast du, oder was verbindest du mit dem Halbfinale aus? Also, kurz meine Geschichte, geht relativ schnell. Ortsmitte in meiner Stadt, 40.000 Einwohner, sehr großer Italieneranteil. Und wir haben das tatsächlich Public Viewing, eines meiner letzten Public Viewings, wo es mir danach um den Sack ging, habe ich in der Stadtmitte geguckt und als Grosso das Ding reingemacht hat, war ich wirklich traurig und wütend.
Ja, ich habe das Halbfinale 2.6, habe ich mit meinen Eltern geschaut, im Garten, Fernseher, raus auf die Terrasse geholt, weil ich muss sagen, ich habe diesen Public Viewing Konzept mit Leinwand und zigtausend Menschen schon immer sehr, sehr kritisch gegenüber.
Ach, hör auf. Nein, schon immer. Jetzt hör auf. Du hast auch Public Viewing gemacht.
Ja, ich habe Public Viewing gemacht, aber ich habe den immer sehr kritisch.
Ich bin auch immer kritisch, hab trotzdem gemacht.
Ich kann, also das ist ja jetzt Quatsch. Ich kann nationalmannschaftstechnisch für mich behaupten.
Hör auf, dass du 2006 hast du nicht irgendwie, ich finde Public Viewing scheiße. Public
doch,
Viewing.
Hab ich. Ich hab,
das gab's doch damals erst neu.
Ich habe 2006, das weiß ich genau, ein Spiel Public Viewing gemacht im Sinne von auf einem öffentlichen Platz auf Großleinwand mit zigtausend fremden Menschen oder zig Hund bei uns im Ort natürlich und zig hundert fremden Menschen, tausend mehr übertrieben, habe ich nur Deutschland gegen Ecuador, das müsste das dritte Gruppenspiel gewesen sein.
Ja.
Das ist das einzige Public Viewing Spiel, was ich
national... Das erste war Costa Rica, das zweite war...
Das zweite war Polen.
Ah, Polen. Au. Oh.
Also David Usonko ja. Und Oliver Neuville, bitte.
Oh ja. Ja.
Und das einzige 2006er Spiel und auch das, auch das einzige Nationalmannschaftsspiel, was ich Public Viewing gemacht habe, war gegen eben Ecuador. Das
Spiel. War ja auch, also dieses Polenspiel war ja, man kann ja sagen, was man will, aber es war schon gut.
Ja,
es war schon gut.
Absolut, war ja auch in Dortmund.
Eben dann muss es sein.
Muss gut sein. Nee, ich habe mit diesem Public Viewing immer kritisch gegenüber gestanden und ich kann auch auf Vereinsebene, auch auf meiner Mannschaftsebene sagen, ich habe Public Viewing im Sinne von einem öffentlichen Ort, habe ich auch mit dem BVB nur 2 oder 3 Spiele. War DFB-Pokalfinale, wo wir euch 5-2 geschlagen haben, da war ich in Berlin beim Public Viewing.
Unangenehme Erinnerung.
Und das zweite war für dich eine angenehmere Erinnerung, für mich nicht. War Champions League Finale. Da war ich in der Westfalenhalle beim Public Viewing. Aber ich war nie so ein Freund von diesen Massenaufläufen, Public Viewing, Scheiß, Dreck. Du brauchst immer 100 Jahre, bis du ein Bier kriegst. Toiletten sind immer voll. Also ich gucke lieber mit so ein paar Freunden irgendwo privat. Da weißt du, wo der Kühlschrank steht, ist der Grill warm.
Es geht mir auch so. Also ich hatte auch, wie gesagt, 2006 war das tatsächlich, dieses Viertelfinale war halt, ja, wir waren Fußballausflug. Das Halbfinale war halt, weil irgendwie alle hingegangen sind. Und 2008 war ich tatsächlich beim Halbfinale, EM-Halbfinale Deutschland-Spanien, war ich auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Wobei ich da beim Warten, dass man da irgendwie rein konnte, da gab es ja schon irgendwie schon warten, brütend heiß. Und dann ist vor mir irgendein Mädel, also wie ich 3 Menschen vor mir ist, so ein Mädel in eine Glasscheibe, also mit Flipflops in eine Glasscheibe gedappt und hat sich einfach den ganzen Fuß aufgeschlitzt, geblutet wie ein Schwein. kam da so Sanität und da war das alles so ein Aufruhr und ich dachte, ah, lass uns einfach da rein. Also, tut mir leid für das Mädchen.
Naja, man muss ja erstmal fragen, wie clever das Mädchen ist, wenn es auf so eine Veranstaltung Flipflops anzieht, aber das ist vielleicht...
Andere Frage. Und dann waren wir halt drin und dann sitzt du halt rum und dann holst du dir ein Bier und dann gehst du wieder pissen und dann es ist halt, ja. Und dann guckst du das Spiel und am Ende denkst du halt, ja gut, das hätte ich jetzt auch nicht hier machen. Und das war tatsächlich, also dieses Halbfinale, oder was, Finale sogar?
Gegen Spanien war 2008 Finale, würde ich mal das behaupten. Sogar
das Finale
ich
sein. Behaupten,
mal Finale. Ich glaube 2010 war es
Halbfinale. Das war das Halbfinale. Das haben wir zusammen, glaube ich, oder? Im Biergarten in Würzburg. Nee.
Nee, in der eine der legendärsten Bars in Würzburg haben wir das geguckt.
Das haben wir draußen geguckt. Das
ja, wir haben den Fernseher ins Fenster gestellt.
Das war bei mir.
Nee, das haben wir in der Bar bei Max und mir geschaut. Ich mir 75%.
Ja, wir waren in den Biergarten. Ist auch egal, auf jeden Fall war das, glaube ich, 2-8. Das könnte das Finale gewesen sein. Das war das Finale. Das war diese, Philipp Lahm macht seinen einzigen Fehler in der ganzen Karriere und Torres macht ihn dann rein.
Ja, ein Fehler zu viel.
Ein Fehler zu viel. Unvollkommene Karriere. Ja, das war mein letztes Mal Public Viewing. Und ich war jetzt auch nicht großer Fan davon, weil das halt, ist immer diese, wie soll ich sagen, Fußball, romantische und gleichzeitig arrogante Sicht. Na, ich will halt nicht Fußball gucken mit Leuten, die keine Ahnung haben.
Ja, genau. Und das ist der Punkt.
2006 hat es halt schon angefangen, dass dann irgendwie Leute von Fußball geredet haben, wo ich als Fußballfan gedacht habe, ey, was will der oder die jetzt mir sagen, weil du hast irgendwie das erste Mal in deinem Leben richtig Fußball geguckt und es war einerseits war es schon cool, also ich glaube, das war dieses Phänomen auf der einen Seite, also Fußball war so deine Freundin und du fandst es cool, dass alle deine Freundin auf einmal hübsch fanden, aber du fandst scheiße, dass sie angebaggert haben.
Ja, genau, ich glaube, so kann man es beschreiben, also ich finde wirklich das Schlimmste, wenn ich mit Leuten Fußball gucken muss, die auf einmal dann Fußball geil finden, im Prinzip alle 2 Jahre mit Nationalmannschaftsturniers, weil da müssen wir Fußball geil finden. Weil
wobei ich jetzt ja auch so bin. Ich bin jetzt auch so.
Das musst du mir erklären.
Kommen wir gleich noch drauf.
Ja.
Also wolltest du noch
ärgern? Ja, ich will den Punkt jetzt fertig machen. Wo dann alle sagen, ja, geil, jetzt alles schwarz-rot geil.
Machen wir schön so ein Aufnäher über den Rückspiegel.
Und dann setze ich mich aber in aller Regel samstags mittags hin, trinke ab 12 schon meine 5 Bier, damit ich um 15.30 Uhr auf Betriebstemperatur bin. Und dann
dagegen sagen, ist jetzt grundsätzlich nichts zu sagen.
Und dann sagt aber die gleiche Person, aber was bist du denn für ein Assi?
Richtig.
Und das, weißt du, so.
Ja, ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu. Ich würde kurz noch einmal zwischenschieben. Was war denn dein erstes Nationalmannschaftstrikot? Hast du eins überhaupt?
Ja, mein erstes und einziges. Ich habe es vorhin schon mal bei dem ersten bewussten Turnier ja angedeutet. Das war das Trikot tatsächlich 94, habe ich von meinem Opa bekommen. Für mich immer noch tatsächlich das schönste Trikot, habe ich schon mal gesagt. Dieses weiße mit diesen schwarz-rot-goldenen Rauten. So.
Die haben jetzt übrigens hier, ist glaube ich der Trainingsanzug oder der Präsentationsanzug, dieses Oberteil, mit dem die glaube ich bei der WM einlaufen, ist diese Optik nachempfunden.
Ja, und das fand ich ziemlich cool. Mhm. Aber da gab es noch keinen Spieler hinten drauf. Sondern hinten drauf, wenn ihr jetzt sagt, Fußball ist so viel Kommerz und noch Werbung hinten drauf, ein riesen Adidas-Logo.
Ja, geil.
Also schon 94, aber das war ja mein erstes und auch einziges Nationalmannschaftstrikot.
Also meins war 2002. Das fand ich tatsächlich echt sehr schön, weil es so schlicht war. Dafür nur weiß, mit diesen schwarzen Streifen und an den Ärmeln so ein schwarzes Bündchen. Das 2002er Trikot und da hatte ich auch keinen Spieler drauf, sondern ich wollte nur die Nummer 8 haben. Ich weiß nicht, warum die Nummer 8, keine Ahnung. damals im Intersport Repple habe ich mir die Nummer 8 drauf machen lassen, die natürlich überhaupt nicht so aussah wie die
richtige,
also die richtige 8, wie die Original 8 von diesem Trikot, sondern einfach nur so fett 8 geflockt.
Also man muss aber heute sagen, also heute werbeeinnahmentechnisch sollte schon was rumkommen. Wir hatten Tornana, wir hatten Intersport Repple.
Intersport Repple, Grüße.
Ich möchte dann nachher, ich habe noch einen Wehen zum krönenden Abschluss zum Ende.
Also wir haben schon viel Werbung, aber wir kriegen keinen Cent. Ja, das war tatsächlich mein erstes Trikot. Und ich muss sagen, es passt mir heute noch. Ich weiß nicht warum, aber es passt mir heute noch. 16 Jahre später passt mir das Trikot immer noch.
Gut, ich würde gern behaupten, dass mir mein 94er Trikot auch noch passt. Wäre gelogen.
Okay, ich muss sagen, mir passt wieder.
Mir passt es trotzdem nicht.
Trotzdem nicht. Aber so bauchfrei oder gar nicht mehr? Also kommst du noch rein?
Ja, über Kopf geht's noch.
Okay. Und dann wird's als Torwart würde ich schon gern.
Und dann wird's schwierig.
Ja, dann gehen wir schnell weiter. Mein nächster Punkt, nur Turniere oder auch Freundschaftsspiele?
Ja, das ist für mich auch ein schwieriger Punkt. Also Turniere gucke ich immer gerne, alle. Aber auch unabhängig von der deutschen Nationalmannschaft, weil ich einfach gern Fußball gucke. Also ich gucke möglichst bei EM, WM, Afrika Cup.
alles, was so läuft.
Alles, was läuft. Wie gesagt, am allermeisten Kicker-App. Nee, gucke ich alles, weil ich gern Fußball gucke, aber jetzt nicht so deutschlandaffin. Also einfach, ich gucke gern Fußball. Und die Freundschaftsspiele interessieren mich in der Regel echt wirklich einfach gar nicht.
Ja, ist bei mir ähnlich. Wobei ich sagen muss, also das habe ich vorhin gemeint mit, ich bin auch nur noch mittlerweile tatsächlich ein also was wir früher als Event Turniergucker abgetan haben bei diesen Public Viewing Geschichten, bin ich heute auch. Also ich schaue regelmäßig und alles tatsächlich nur bei Turnieren. Qualifikationsspiele so punktuell, aber nicht, ich suche sie tatsächlich nicht nach einem Gegner aus, sondern halt irgendwie, ja, wenn es halt passt, wenn ich irgendwie Zeit habe oder mit Kumpels irgendwie, ja, gut, heute, ja, lass uns mal anschauen oder so. Es ist nicht so, dass man sich das vornimmt, sondern wenn es halt läuft und man hat irgendwie, es passt rein, dann guckt man es halt an. Aber es ist nicht so, dass man sich das jetzt in den Terminplan reinschreibt. So wie es halt früher war. Also ich weiß, bei den Quali-Spielen, als ich jung war, da war das halt schon so ein Pflichttermin.
Ja, absolut.
Da gab's diese Freitag-Sonntag-Geschichten, gab's ja da auch schon. War schon Freitag-Sonntag, oder?
Ja. Dass jetzt die Nationalmannschaftswoche ist,
ja,
hatten wir auch schon mal Podcast, als um die Nations League ging.
Richtig. Und das war früher schon so ein Pflichttermin. Und ich weiß noch, weil ich habe Anfang September Geburtstag, meine Mutter hat Mitte September Geburtstag. Und da war das meistens, wenn halt, also ich habe jetzt nie so richtig Geburtstag gefeiert, aber bei meiner Mutter, die hat Mitte September Geburtstag und die hat immer am Wochenende halt gefeiert. Und da war das tatsächlich immer so, dass im Normalfall ein Länderspiel war und dann sind alle Leute an der Geburtstagsfeier erstmal vorm Fernseher gesessen, bis das Spiel aus war und dann ging halt die Geburtstagsfeier weiter.
So. Ja, das ist bei mir mittlerweile so. Also ich habe im Oktober Geburtstag. Und an meinem Geburtstag ist mittlerweile drumherum immer Länderspielpause. Ne, weil es ist ja am 8. Oktober. Also wer mir ein Geschenk zukommen lassen will, gerne. Nee, aber da ist immer Länderspielpause. Ärgert mich massiv. Ich würde natürlich am liebsten meinen Geburtstag immer mit dem BVB feiern. Aber ja, ist auch so. Tatsächlich, wie bei dir. Ist immer, wenn ein Familienmitglied Geburtstag hat, in dieser Länderspielpause ist immer so, die fußballaffinen Leute sitzen dann erstmal einfach 2 Stunden da und gucken.
Ja, aber ich glaube, ich hatte früher so den Eindruck, dass es so ein Mitreden-Ding war. Heute nicht mehr so. Aber früher war das schon so, du musstest es halt gucken, damit du halt wenigstens wusstest, wie die gespielt haben. Und dann konntest du halt am nächsten Tag halt sagen, ah ja, übrigens, Deutschland hat ja 2-1 gegen Albanien. Albanien war früher so der
Angstgegner.
Ja, aber dieser klassische WM-EM-Quali-Gegner, also ja, immer Albanien. Und da hast du dich halt dann irgendwie jedes dritte Spiel auch mal blamiert. Aber das war so ein fester Termin im Kalender.
Ja, aber es war eher so, was ich noch so präsent habe, die Färöerinseln. Weil da kann sich der Waldi Hartmann auch mal hinsetzen und schon 5 Hefeweizen getrunken haben. Also das ist wirklich, früher war das bei uns auch noch so, da hat man dann einfach am Geburtstag sich hingesetzt, die sich für Fußball interessiert haben. Und als ich noch klein war, habe ich mich auch noch für die Nationalmannschaft interessiert. Und dann hat man sich auch bei Geburtstag, Goldene Hochzeit, was es da alles gibt, hingesetzt und hat erstmal einfach die Nationalmannschaft geguckt. Aber mittlerweile ist es, also auch die Quali-Spiele, die gehen mir einfach mittlerweile komplett ab. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ich weiß, ja. Es ist so ein bisschen das Ding, 3/4 der Spieler der Nationalmannschaft spielen in Vereinen, die ich ja das ganze Jahr mit eher negativen Gefühlen betrachte. Also so erkläre ich mir das immer. Warum soll ich die auf einmal feiern, nur weil die jetzt das Trikot der Nationalmannschaft tragen? Also das ist immer so, wie ich mir das erkläre. Weißt du, wenn, das war früher, also das ist jetzt früher, als Manuel Neuer noch bei Schalke gespielt hat, oder so. Das ganze Jahr wünsche ich Schalke, gönne ich denen nicht den Dreck unter den Fingernägeln, und warum soll ich jetzt auf einmal feiern, wenn der Neuer einen Elfmeter für Deutschland hält? Also,
ja, ich glaube, das ist so eine, ja, ich weiß, wie du meinst, und es ging mir auch so. Aber das ist, glaube ich, eher eine Sichtweise, die man dann hat, wenn man tiefer in seinen Verein einsteigt. Bei diesen Quali-Spielen, ich fand es früher eine total, klischeehaft, aber ich fand es schon so für mein Leben bereichernd, weil es immer so eine Veranstaltung war, wo die Leute vorm Fernseher saßen. Es war einfach ein Gemeinschaftsgefühl. Und es war völlig egal, ob das ein Spiel gegen Albanien in der Quali war, und wenn es 1-1 war, dann hast du dich danach drüber aufgeregt und konntest halt irgendwie den ganzen Abend drüber reden. Ob du 13 warst, ob du 15 warst, ob du 20 warst, es war völlig egal. Alle haben über dieses 1-1 gegen Albanien geredet. Oder noch krasser, wenn es natürlich gegen die Türkei ging, weil es bei uns ja immer so eine spezielle Partie war. Aber auch wenn du 2-0 gegen Irland gewonnen hast, dann hat es geheißen, ja, okay, 2-0 gegen Irland, alles gut, aber wer war gut, wer war schlecht, wen kann man da irgendwie in den nächsten Jahren so einbauen in der Nationalmannschaft. Ich habe das so im Gefühl, als ob das eher so ein was Verbindendes war. Ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene. Es war nicht mal unbedingt so eine krass fußballtechnische Ebene, sondern es war, glaube ich, echt eine gesellschaftliche Ebene. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, obwohl es ja eigentlich heutzutage eher Richtung, oder zumindest eine Zeit lang mal in die Richtung tendiert ist, dass alle irgendwie Länderspiele gucken und es so schick finden.
Wollen wir das gleich mal verbinden mit der letzten Kategorie, die du noch hast, weil ich glaube, es driftet diskussionstechnisch schon da rein ab. Und da ging es ja so ein bisschen um den Rückgang des Interesses in der Nationalmannschaft. Ich glaube, das überschneidet sich jetzt so ein bisschen. Also was du gesagt hast mit diesem verbindenden.
Also es geht jetzt du meinst jetzt den Rückgang, also den gefühlten Rückgang des Interesses an der Nationalmannschaft von den Leuten, die man Fußballfans nennt.
Ja, das heißt, also ich würde es nicht nur den gefühlten Rückgang nennen. Ich meine, wenn man mittlerweile schaut, bekommt die Nationalmannschaft die Stadien nicht mehr voll. Zumindest in der Masse der Spiele nicht mehr.
Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob das früher anders war. Also ich weiß nicht, ob 1998 die Nationalmannschaft immer vor ausverkauftem Haus gespielt hat. Das weiß ich nicht.
Ja, denke ich wohl nicht.
Ich weiß es nicht.
Ein Berti Vogts als Trainer hat natürlich immer bezogen. Ja, vielleicht ist das jetzt auch wieder ein Problem, was es vielleicht schon länger gibt, aber jetzt erst so hochgekocht wird. Das mag sein. Das mit diesem verbindendem Element, das mag, das, ja, ist vielleicht so. Aber ich glaube, und das ist das, wo wir relativ oft in verschiedenen Folgen auch drauf gekommen sind, einfach dieses, dieses überkandidelte, dieses einfach Event, was es mittlerweile ist. Ich meine, wer kann sich's denn leisten? Mittlerweile kostet Bundesligaspiel, wenn du als Familie hin willst, bezahlst du 100 Euro oder mehr für die Karten, für die Nationalmannschaft auch, und dann spielst du immer gegen die gleichen Leute. Dann ist es logischerweise so, dass du, wenn du jetzt ein Freundschaftsspiel hast gegen was weiß ich wen, da reißt du dir als Nationalspieler den Arsch nicht mehr auf, weil dann verletzt du dich und fällst in deinem Verein aus oder so. Es sind so Sachen, das gab's früher vermutlich auch, aber es fällt jetzt viel mehr auf, weil es jetzt alles viel mehr Medien beobachtet ist, sage ich mal.
Ich glaube, das ist das Problem, ja.
Mittlerweile kriegst du halt alles mit. Mittlerweile kriegst du halt mit, auf jedem Kanal, in jeder Zeitung, überall im Internet, auf jedem Fernsehsender, da hat die deutsche Nationalmannschaft gespielt gegen Spanien, und zwar in München anstatt möglichen 70.000 waren halt nur 50.000. Das hast du vor 10, 15 Jahren noch nicht auf allen Kanälen eben mitbekommen, weil es noch nicht so ausgeprägt war. Und dadurch kommt natürlich auch so eine Spirale in Gang, sage ich mal. So eine Negativkonnotation.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, es nur darauf zu schieben, wäre ein bisschen zu billig, weil es dieser ganzen Sache nicht gerecht wird, im Sinne von, also es gab ja früher schon, es gibt ja immer ein Interesse an der Nationalmannschaft, es gibt schon immer. Ich glaube auch nicht, dass dieses Interesse nachgelassen hat, weil das so ein Eventgeschichte wird. Im Gegenteil, ich glaube, dass es das tatsächlich eher noch befeuert hat. Nur ich glaube, es ist eher so eine Ebene drüber, also so UEFA-System bedingt oder FIFA-System bedingt, dass diese Testspielgeschichten, also warum, also im Marketing würde man immer sagen, warum soll irgendjemand irgendwas tun? Und warum soll jemand in Düsseldorf ins Stadion gehen bei Deutschland gegen Färöer? Es gibt einfach keinen Grund. Es gibt einfach keinen Grund. Der einzige Grund ist, für Schüler, die eine Freikarte kriegen, für Familien, die halt mal die Nationalmannschaft sehen wollen, aber des Spiels wegen gibt's überhaupt keinen Grund, bei Deutschland gegen Färöer ins Stadion zu gehen, weil du weißt, wie es ausgehen wird. Es ist nur die Frage, wie hoch. Und auch bei Deutschland-Irland, bei Deutschland-Tschechien, es ist so eine, ich glaube, es hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dadurch, dass die Nationalmannschaft so gut geworden ist, also so richtig gut, hat sich das so eingebürgert, dass es keinen Kick mehr gibt. Ich würde mal so weit gehen und sagen, das ist Bayern München Phänomen.
Ich würde da halb widersprechend halt zustimmen wollen.
Halb widersprechend zustimmen, das ist großartig. Erklär mir das.
Also es ist
halb widersprechend zustimmen.
Es ist schon so.
Sagt er da locker in seinem Paulaner Bergkartaler Pauli Freude Shirt.
Es ist schon so, dass es also würde ich jetzt einfach mal steil behaupten, das ist keine steile These heute, weniger Überraschungen im Fußball gibt heutzutage. Also, würde ich einfach mal sagen. Das Problem ist aber, dass die Nationalmannschaft eben, wenn die gegen was weiß ich, Färöer spielt, gegen Färöer sind, dann halt aber einfach so Beamtenfußball spielt. Ich weiß, jetzt kriegt man wahrscheinlich Hashtag Aufschrei, ich möchte Beamten nicht beleidigen, aber da wird einfach Dienst nach Vorschrift gespielt.
Ja, aber was willst du denn erwarten? Was soll denn passieren?
Ja, das in so einem Spiel, ich meine, das ist auch das, was wir immer diskutieren, privat. Bei Pressekonferenzen, dass wenn jetzt Bayern oder Dortmund spielt gegen und jetzt gegen Mainz oder so, dass sie dann hingehen in eine Pressekonferenz und sagen, gut, ist schwerer Gegner, werden kompakt verteidigen, verschieben, wird ein schweres Spiel.
Sind trotzdem gefährlich.
So, ne? Und dass sie nicht einfach hingehen, ja gut, wir kommen jetzt hier als Bayern München und müssen die einfach 5-0 weghauen. Und das ist halt der Fußball, den die Nationalmannschaft spielt. Die stellen sich halt auch hin wie die Färöerinseln und sagen, ja, schwerer Gegner, ne, das haben wir noch nicht gewonnen und so. Und so den Fußball spielen die dann auch.
Aber ist es.
Und es leidet so ein bisschen so dieses, um da mal, ich weiß gar nicht, jetzt seid ihr doch Franz Beckenbauer, dieses Zirkus Sarasani-Gefühl.
Oder Hönes.
Oder Hönes. Man will ja was geboten kriegen. Und das bietet die Nationalmannschaft halt nicht mehr.
Ja, aber das sehe ich nicht so. Weil ich glaube, selbst wenn jetzt Deutschland in einem Länderspiel gegen die Färöerinseln 10-0 gewinnen würde, würden die Leute rausgehen und sagen, ja gut, es waren halt die Färöerinseln, es war irgendwie ja auch langweilig, weil man hat ja sowieso gewusst, wie es ausgeht. Ich glaube, also für mich ist es eher so systembedingt, dass Deutschland überhaupt gegen die Färöerinseln spielen muss. Und da sind wir wieder beim Punkt Nations League. Ich glaube, dass es da schon eher so ein Fortschritt ist, dass man dann attraktivere Spiele, also immer davon ausgegangen, dass man möchte, dass die Nationalmannschaftsspiele irgendwie gehypt werden. Da ist es schon ein Fortschritt, dass man in der Nations League spielt und dann attraktivere Gegner hat.
Also habe ich dich mit dem Nations League Fieber, was ich
komplett angesteckt. Also aber auch da bin ich halt skeptisch, weil das habe ich auch damals in der Podcast-Ausgabe gesagt, dass es halt immer noch die Frage ist, wie oft sowas vorkommt, weil wenn ich halt innerhalb von einem Jahr dreimal gegen Spanien spiele, dann ist ja halt irgendwie dieses wow, krass, wir spielen gegen Spanien. Erübrigt sich halt irgendwie das Flair ziemlich schnell.
Ich glaube auch, dass, klar, du gehst dann raus gegen die Färöerinseln, um jetzt weiter drauf zu preschen, auf unsere Freunde, dass dann halt trotzdem gesagt wird, ja gut, die musst du halt auch abschießen, aber wenn du sie wirklich halt abschießt, das ist ja trotzdem ja geil, und zwar du hast geboten. Klar gehst du raus, dass, ja, klar müssen wir die 10-0 schlagen, aber wann haben wir das letzte Mal 10-0 geschlagen? Waren ja in letzter Zeit auch immer kurzen Spiel, aber jetzt wurde uns hier wenigstens was geboten. Uns wurden halt 10 Tore geboten. Uns wurde schöner Fußball geboten.
Ja, gehst du deswegen ins Stadion, weil du sagst, ja, okay, letztes Mal haben die Färöerinseln 10-0 geschlagen. Das glaube ich halt nicht.
Ja, das glaub ich halt schon, wenn die Nationalmannschaft wieder anfängt, was zu bieten einfach beim Fußball.
Aber also einfach ein schönes Spiel zu bieten. Aber aber die spielen doch nicht schlecht. Also nicht so, dass sie jetzt irgendwie hässlich spielen.
Wann hast du ein letztes wirklich richtig gutes, ansehnliches Spiel der Nationalmannschaft gesehen. Jetzt mal unabhängig vom Ergebnis.
Alter, keine Ahnung, ich weiß nicht, welches Spiel ich letztes Mal, also das letzte Spiel war, das ich richtig ernsthaft verfolgt habe. Das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Also, ich habe schon Spiele gesehen, aber das ist halt immer so meistens nebenher. Also es ist
nicht so, dass jetzt. Richtig, es läuft halt nebenher. Weil du erwartest ja auch gar nicht, dass die jetzt was bieten, wo du sagst, da muss ich zwingend 90 Minuten davor sitzen. Weil du halt zum einen nicht die Leidenschaft hast, die du für deinen Verein empfindest, wo du sagst, es ist mehr oder weniger egal, was die abliefern, ich möchte das sehen.
Mir ist es mittlerweile eher so, dass ich sag, ich gucke die Nationalmannschaft, um
mitreden zu können.
Nee, gar nicht mal, sondern eher aus tatsächlich fußballerischem Interesse, nämlich um zu sehen, wie so Spieler wie, keine Ahnung, der Stindl zum Beispiel, wie der in so einer Nationalmannschaft funktioniert. Das interessiert mich in dem Moment viel mehr, nicht weil ich einen Stindl geil finde, sondern weil mich interessiert, wie so ein Spieler
im internationalen
Fußball funktioniert.
Okay.
Oder wie so ein Timo Werner vorne drin spielt oder wie Leon Goretzka im Mittelfeld das macht. Das interessiert mich viel mehr und das ist vielleicht eher so ein dann tatsächlich wieder schon so ein als Probelauf für so ein großes Turnier, wie sowas funktionieren kann. Das interessiert mich viel mehr.
Aber du gehst schon nicht mit der Erwartung rein, einfach so, oh, ich hoffe, dass die mich jetzt begeistern.
Nö, überhaupt nicht.
Ja, und das ist doch der Fehler. Wenn du doch mit dem reingehst, das ist geil, jetzt spielen wir gegen die Färöerinseln, da könnt ihr mal richtig zeigen, was die können.
Ja, aber das ist doch kein Maßstab.
Doch, finde ich schon. Und ich finde, das ist das Problem. Wenn man permanent dieses Ballgeschiebe hin und her sich anguckt,
Ja, ich finde, das ist das Problem.
Aber du weißt doch, wie es dann läuft. Dann ist es irgendwie, dann gewinnst du 10-0 und sagen, ah, ja gut, es war eine faire Insel.
Ja, aber du sagst halt auch, ja, aber trotzdem haben sie geil gespielt. Trotzdem waren 7 der 10 Tore richtig schön rausgespielt.
Aber weißt, es war eine faire Insel und es waren halt keine Verteidiger.
Ja, aber du erinnerst dich dann dran, das war der Schnittstellenpass. Das war der Lupfer über den Torwart. Das war der Fallzieher aus 45 Metern.
Ja, jetzt machen wir locker hier. So schlecht sind die Ferieninseln auch nicht.
Aber da erinnert man sich dran und sagt dann, geil. Und deswegen habe ich Bock, das nächste Testspiel
aber der Nationalmannschaft auch zu gucken. Aber weißt du noch, wie es damals bei Podolski mal war? Da hieß es, naja, der macht halt gegen die Ferio 6 Tore, gegen San Marino 12 Tore, aber gegen die Großen macht er nichts. Das war doch genau das gleiche
Phänomen. Ja, das war nur auf den Spieler bezogen.
Ja, aber die Denkweise ist doch die gleiche. So, gegen die Kleinen, ja, mein Gott, ja, ist ja wurscht, was er da macht. Also da gewinnt man sowieso.
Ja, da gewinnt
aber man gegen sowieso. Aber gegen die Großen zählt halt.
Ja, aber wir reden ja drüber, warum ist die Nationalmannschaft nicht mehr so interessant, wie sie vielleicht mal war. Das würde ich ja auch mal in Frage stellen. Weil da kommt man ja auch zurück auf das, wir wissen ja eigentlich gar nicht mehr, wie das 1998 war. 1996. Haben wir das Problem, was wir jetzt haben, mit das Interesse sinkt, hatten wir das nicht vielleicht damals auch schon?
Ich glaube einfach, also ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein Erfolgsproblem ist. Weil du von 98, 2000, 2002, gut, da warst du im Finale, aber es war eine Rumpeltruppe, 2004, oh mein Gott,
und 96 Europameister?
Ja, aber, weiß nicht. Also ich glaube, das ist so ein Zyklus, wo du einfach so eine Sättigung hast, wo dich es einfach nicht mehr kickt, weil es erwartet wird, dass, also in den Quali-Spielen, das ist doch, also wenn Deutschland jetzt nicht als Gruppenerste irgendwie weiterkommt, dann ist es doch für dich...
Ja, aber das ist halt die Quali. Aber ist es dann so...
Ich sag dir, es ist das Bayern-München-Phänomen.
Ja, aber...
Für Bayern-München geht die Champions League ab dem Viertelfinale los.
Ja, aber
und genau das gleiche ist so bei Deutschland.
Aber bist du dann schon als Deutschland, und ich betrachte das wirklich aus krasser Vereinsfußballer-Liebhaberbrille. Jetzt unabhängig von meinem Verein. Aber ich, wie gesagt, ich gucke gerne Nationalmannschaftsturniere, aber nicht jetzt krass geprägt auf Deutschland. Mir ist wirklich scheißegal, muss Platz sagen, ob Deutschland in der Vorrunde rausfliegt oder Weltmeister oder Europameister wird. Das macht mir das Turnier nicht schlechter oder schöner. Aber ist man dann als Nationalmannschaftsfan schon so satt, wenn man jetzt 2014 einmal Weltmeister wird und davor in den Jahren, was ja wirklich relativ erfolgreich war, einfach im Halbfinale rausfliegt oder im Finale verliert? Ist man dann schon so satt, dass man sagt, das ist jetzt Bayern München? Wenn bei Bayern München
also
gewinnt ja zumindest jedes Jahr die deutsche Meisterschaft.
Ich muss sagen, für mich schon. Für mich persönlich schon.
Ja, wie gesagt, ich
könnte jetzt nicht endgültig sagen, ob es daran liegt, aber ich habe schon den Eindruck, dass es einen großen Einfluss drauf hat.
Also ich, wie gesagt, ich kann mir da keine Meinung bilden, weil mir macht das ein Turnier, wie gesagt, nicht schöner oder schlechter.
Ja, keine Ahnung, ich sag's dir noch.
Nein, mir ist es egal, wer Weltmeister wird. Oder ob Deutschland in der Quali
bei Nee, egal ist es mir nicht, so ist es nicht. Also
ja, mir, ich sag, geht ja von mir.
Also ich meine, beim WM-Finale 2014, was jetzt auch nicht, ich sag mal, aber da habe ich schon gut mitgefiebert, so ist es nicht. Also da habe ich schon, da wollte ich auch schon, dass Deutschland gewinnt. Also das, da war ich Fan. Aber ja, es sagt nichts drüber aus, wie der Weg dahin war. Also diese Quali-Spiele habe ich dann auch nicht so groß verfolgt. Deswegen habe ich ja vorhin gemeint, ich bin da auch zu einem Event-Fan geworden. Also, muss ich schon sagen. Um das mal abzuschließen, okay, wir können es nicht abschließen, aber um zum nächsten Punkt zu kommen, wir haben noch einen großen Punkt, wir sind schon weit über der Zeit, aber wir haben jetzt noch einen interessanten Punkt zum Schluss, der sich so allgemein mit der Nationalmannschaft beschäftigt, beziehungsweise mit der Art und Weise, wie so eine Nationalmannschaft funktioniert. Und zwar geht es darum, es geht im Grunde um das Thema Führungsspieler. Was ist ein Führungsspieler und was ist es nicht? Und wir haben mal so diese, ja, These ist falsch formuliert, aber es gibt so die klassischen Führungsspieler und Führungspersönlichkeiten von Nationalmannschaften, die alle kennen. Es hat angefangen früher damals mit Fritz Walter, ging weiter mit Beckenbauer,
Matthäus,
Olli Kahn.
Ich weiß nicht, wie man das sich
Matthäus, Olli Kahn, Michael Ballack, das waren so die klassischen Führungspersönlichkeiten. Und dann kam Philipp Lahm. Und eine Frage, die ich jetzt aufwerfen würde, wäre, ist Philipp Lahm der letzte deutsche Führungsspieler, den es so gab? Oder ist er schon quasi eine Generation danach? Also ist er nicht mehr dieser klassische Führungsspieler, den es immer gab? Ja, da würde ich mal gerne deine Meinung dazu hören.
Nee, also für mich ist er nicht mehr dieser... Also die Frage ist ja, wie
Alpha-Tier.
Wie definiert man einen Führungsspieler? Also ist jetzt ein Führungsspieler einer, sag mal ein alter Marc van Bommel-Manier?
Also ein Führungsspieler in dem Moment ist, also in dieser These oder in dieser Diskussion ist ein Führungsspieler einer, der sich in die Reihe Beckenbauer, Matthäus, Kahn, Ballack einreiht.
Ja, und das finde ich, also in dem Zug muss ich sagen, ja, Philipp Lahm ist ein Führungsspieler. Habe ich lange das Gegenteil behauptet.
Lange bezweifelt.
Aber das ist ja so, ja, diese Entwicklung, die auch ja die Gesellschaft gemacht hat. Heute muss ein Führungsspieler nicht mehr auf den Tisch hauen, einen in der Mittellinie wegrätschen, fünfmal am Tag einen Journalisten verprügeln,
was ja früher ständig passiert ist.
Mit der Kamera und Mittelfinger reinhalten und so, wie das viele schon gemacht haben, sondern einfach nur, es hat sich jetzt so entwickelt, dass ein Führungsspieler nicht mehr der Lauteste ist, der schreit, sondern der vielleicht innerhalb der Mannschaft vermittelt und ja so eine Diplomatenrolle, nenne ich es mal, einnimmt. Und da glaube ich, in die Mannschaft kann man nicht reingucken, hat Philipp Lahm das schon sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft ja seinen Job erfüllt als Kapitän. Weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man jetzt von diesem klassischen Führungsspieler ausgeht, der da auch mal auf den Tisch gehauen hat und auch nach außen groß Positionen vertreten hat, wenn man das als klassischen Führungsspieler nimmt, würde ich sagen, nein, ist er nicht. Weil da ist er mir nie aufgefallen.
Ja, also ich würde sagen, dass, also für mich, ich würde ihn schon noch da einreihen. Also für mich ist er, ja, ich weiß nicht, ob es der letzte Vertreter, ob man das so sagen kann, der letzte Vertreter dieser Spezies. Er passt eigentlich von der Art her nicht in diese Reihe. Also wenn wir jetzt sagen, Matthäus, Kahn, Ballack, so um die letzten zu nennen, Matthäus, Kahn, Ballack, Lahm, passt er nicht rein. Aber für mich ist es schon ein Typ, der genau weiß, was er will. Und genau das, was er will, auch durchsetzt, und zwar mit allen Mitteln. Und ich glaube, das, was Philipp Lahm von den vorherigen genannten unterscheidet, ist, dass das, was er durchsetzen wollte, dass er das mit weniger Lautstärke getan hat.
Genau, das ist ja das, was ich meinte. Und dass er vermeintlich auch cleverer ist. Als alle genannten.
Aber für mich ist es trotzdem dann die Art, wie er es durchsetzt, nein, nicht die Art, wie er es durchsetzt, die Tatsache, dass er es durchsetzt, ist für mich trotzdem einer, der als Führungsspieler durchgeht. Ich hatte tatsächlich es gab ja einen Artikel, den ich dir auch geschickt habe, auf dem diese Diskussion basiert, den habe ich auch auf Twitter geteilt, und da habe ich tatsächlich auch eine Antwort bekommen von dem User Falsche 6, Grüße an der Stelle, der gleich gesagt hat, er für ihn ist der Philipp Lahm eben nicht der Vertreter dieser lautstarken und lautmalerischen Spezies à la Matthäus Kahn Ballack, wo ich auch zustimmen muss, aber so zum Beispiel diese Begebenheit, wie der Philipp Lahm seine Kapitänsbinde gesichert hat. Das war ja auch so eine Geschichte, wo ich sage, naja, das ist ein Mensch, der genau weiß, was er will und der das mit aller Härte durchsetzt. Und er macht es halt hinter den Kulissen, so dass es halt am Ende für die Öffentlichkeit dargestellt wird, okay, das ist jetzt so, das ist so ein Status quo, ich habe das jetzt gemacht, ich habe es halt hinter den Kulissen geklärt. Und Lothar Matthäus oder Michael Ballack hat es vielleicht in den Medien geklärt. Und das ist, glaube ich, der einzige Unterschied zu einem Philipp Lahm. Weil der Philipp Lahm kann natürlich sagen, ja, irgendwie mit flacheren Hierarchien und keine Ahnung, aber trotzdem war er der Boss. Und wenn er was gesagt hat und es durchsetzen wollte, hat er es auch gemacht.
Ja.
Bloß halt leiser.
Dass ich gesagt habe, nochmal einzubetten, um es jetzt mal ein bisschen gesellschaftskritisch zu machen. Es geht halt auch, sag mal, in Firmen und in Gesellschaften weg vom Patriarchen oder von der Matriarchin hin, so eher so, wie du sagst, flacheren Hierarchien, eher so konsensorientiert. Und in dem Sinne ist Philipp Lahm, weil der bindet, also wie man das immer mitgekriegt hat, hat viele Leute eingebunden. Er hat nie auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so machen wir es jetzt.
Zumindest nicht öffentlich.
Öffentlich, genau, nicht öffentlich.
Außer in seinem Buch. Ich habe es auch nicht gelesen, aber der feine Unterschied.
Aber er hat das eben auf anderen Wegen durchgesetzt, wie du gesagt hast. Und in dem Sinne ist er ein Führungsspieler, aber halt nicht mehr so, wie man sich gemeinhin noch einen Führungsspieler so vorstellt. Eben einer, der so permanent vorne weggeht, breite Brust raus und alles so abfängt, weil es auch so öffentlich kommt. Das ist er halt ja eben nicht. Sondern er ist eben, sagen wir mal, ein Führungsspieler der neuen Generation oder der neuen Art.
Aber was macht diese neue Art aus? Das ist ja das, worum es geht. Also ist es tatsächlich nur das, dass er genau gleich handelt, aber nicht so öffentlichkeitswirksam?
Ja.
Und das ist nämlich meine These. Also
ja, zum einen das und zum anderen eben, wenn man ja jetzt mal, weiß ich nicht, zum Beispiel, ja, Lothar Matthäus oder Stefan Effenberg nimmt. Als einer, die man ja durchaus als Führungsspieler charakterisiert hat in ihrer Zeit, die haben halt permanent mit zum Beispiel der Bildzeitung über Bande gespielt, haben ihre Interessen immer stark öffentlich rausgetragen, haben aber dann auch mal Kritik einfach, die eigentlich die Mannschaft betroffen hat, haben sie auf sich bezogen und auf sich genommen, um die Mannschaft zu schützen.
Und ich bin einer, der lässt sich nicht gefangen. Freunde der Sonne.
Genau, und das macht Philipp Lahm eben nicht. Also es geht schon ein bisschen mehr dahin, dass der Führungsspieler des neuen Typs das eben halt eher intern regelt. Macht ja auch Sinn bei dieser ganz neuen Medienwelt, die wir haben. Mit viel mehr, heutzutage dringt ja viel mehr nach draußen, auch mit Social Media und was weiß ich. Es ist halt nicht mehr so, dass ein Zampano vorne weggeht und alles abfängt.
Aber das weiß ich eben nicht, ob das jetzt unbedingt die bessere Variante ist. Weil die Geschichten wurden ja auch früher immer intern geregelt. Die Frage war ja nur, wie es nach außen hin kommuniziert wurde. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass für mich glaube ich nicht, dass die eine oder die andere Variante besser ist. Die eine Variante wäre, dass sich ein Alpha-Tier vorne hinstellt und sagt, so und so ist es, schlachtet mich dafür. Und dann so, ist es so Zlatan-Style oder Effi-Style. Also sich vorne hinstellen und sagen, ja, so und so ist es.
Ich hab die Eier und leg's auf
den Tisch. Genau, ich leg's auf den Tisch und jetzt macht mich dafür kaputt. Nimm's auf mich, ist mir egal, macht mich fertig, ist mir völlig wurscht. Oder ob ein Philipp Lahm, um das Beispiel aufzugreifen, das hinter den Kulissen klärt. Und dann die Medien vorne rum spekulieren. Weil die Spekulation ist doch genau, also die Berichterstattung ist doch genau die gleiche.
Ja, aber heute steht.
Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht früher sogar besser war, dass sich einer hinstellt, also ob das für den Menschen besser war, ist mal hingestellt, aber für die Sache, dass sich einer vorne hinstellt und sagt, okay, schlachtet mich dafür, dass das jetzt passiert ist, macht mich kaputt. Und dann ist es irgendwie so ein Tag lang ein krasses Thema und danach ist aber vorbei.
Ja, aber heute stehen ja im Zweifel viel mehr Menschen vorne dran. Also nicht nur, ja, um jetzt beim Lahm zu bleiben, nicht nur Lahm als Führungsspieler, sondern heute wird ja die ganze Mannschaft mit in Haftung genommen. Und es wird sich nicht nur in einem abgearbeitet. Und ich finde das so aus gruppendynamischen Prozessen finde ich das schon sinnvoller. Dass nicht nur einer der Dumme ist, sondern das verteilt wird. Um es mal platt auszudrücken.
Also ist für dich jetzt der Philipp Lahm der letzte Vertreter der klassischen Führungsspieler oder ist er der erste Vertreter der neuen Führungsspieler?
Der erste der neuen Generation.
Ja, für mich ist er eher noch so ein Twitter.
Nee, ich finde schon der erste neuen Generation, weil er, klar, er hat sich, sag mal, auf sich bezogen, hat er schon sich seine Machtfründe gesichert. Auch, ja, mit einem guten Instinkt für seine eigenen Vorteile. Aber er hat dann, als er sich das Amt gesichert hatte, sagen wir jetzt zum Beispiel als Kapitän der Nationalmannschaft, hat er das eben anders ausgelebt, sage ich mal. Und das macht für mich, ich meine, es wird immer den geben in so Situationen, wie es damals war mit Ballack und Lahm, als Ballack verletzt war und Lahm dann Kapitän wurde und sich das danach dann eben so gesichert hat. Das wird es, glaube ich, immer geben in so Situationen. Wenn es so nicht vom Trainer bestimmt wird, sondern so, sag mal, in einem Machtkampf, wenn es so bezeichnen will, ausgespielt wird. Aber wie der Lahm mit dem Amt dann umgegangen ist, das ist für mich eher so, ja, der Führungsspieler der neuen Zeit. Und nicht eher so, ich bin jetzt der Kapitän und so Hierarchie in der Kabine, du kommst jetzt aus der Jugend und musst mir die Schuhe putzen.
Was aber nicht so schlecht ist. Jonas, freust du dich auf die WM?
Ja, auf die WM freue ich mich.
Trotz Russland.
Was wollen wir dagegen machen? Nee, ja, trotz Russland, also. Ich freue mich auf schöne Spiele.
Freue mich auch.
Und ich freue mich vor allem, jetzt im Vorfeld der WM noch mehr von Young Husband.
So. Die Philippinen haben sie leider nicht qualifiziert. Ja, das war's von uns. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert uns oder gebt uns irgendwo, wo es geht, irgendeine Bewertung oder noch viel besser, gebt uns direkt Feedback auf irgendeinem Kanal, auf dem ihr uns erreicht. Twitter, Facebook, Instagram sind wir übrigens auch.
Ich weiß auch nicht, ob du es letztens schon gesagt hattest. Jetzt auch auf Spotify.
Und Spotify sind wir jetzt auch. Also wenn ihr auf Spotify krass unterwegs seid, wie alle von uns, abonniert uns auch auf Spotify. Die Frage ist natürlich, wer uns bis jetzt durchgehört hat.
Das muss sein, die wirklich hart am Limit leben.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen frohen Tag, eine frohe Nacht, einen frohen Morgen, bei was immer ihr auch tut.
Ja, sicherlich. Premier League, Bundesliga.
Richtig. Also wir gucken heute auf jeden Fall das Masters in Augusta.
Bernd Wiesberger.
Ja, der Ösi. Wir wünschen euch einen guten Tag und macht's gut. Bis bald.
Ciao.
Bis dann.